Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Jessica Lees und Nico Sanning zum Thema Ergotherapie bei Patientinnen und Patienten mit Schmerzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem Ergo-Podcast bei Klinisch Relevant. Ich habe euch heute einen Gast mitgebracht, der sich in den vergangenen Monaten oder vielleicht sogar Jahren sehr mit dem Thema Ergotherapie bei Menschen mit Schmerzen beschäftigt hat. Und freue mich da jetzt auf eine Menge Austausch. Hallo Nico.
Hallo, ich grüße euch.
Magst du kurz ein bisschen was zu dir sagen, ein bisschen was zu dir erzählen oder wie du auch auf dieses Thema gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Also ich beschäftige mich jetzt seit 2020 mit dem Thema Schmerz. Es fing so ein bisschen an. Ich hatte da damals dieses Match gesehen zwischen chronischer Erkrankung und Betätigung und habe mir gedacht, ja, irgendwie so diese ganzen Therapien, die da rumfleuchen, so richtig kommen ja die Menschen nicht so weiter. Warum probieren wir es denn nicht mal mit, ja, dem Thema Betätigung, so dass wir Anpassungen im Alltag machen, so dass die Menschen langfristig mehr Lebensqualität generieren möchten. Mhm. Das war erstmal so meine Grundannahme. Der eine oder andere, der sich schon mal ein bisschen tiefer so in das Thema Schmerz hineingelesen hat, der weiß, welch ein Berg dahinter steckt. Und so fing ich jetzt an, die letzten Monate oder ja, wie auch Jahre tatsächlich diese Informationen so ein bisschen für mich strukturieren. Was ist tatsächlich relevant für den therapeutischen Alltag? Was vielleicht eher weniger? Und worauf kommt es wirklich an?
Okay, cool. Bevor wir so richtig in das Thema uns reinwursteln, mache ich das immer so, dass wir einen gemeinsamen Check-in machen noch und du darfst mir gleich drei Zahlen nennen und zu jeder Zahl gehört immer eine Frage oder eine Aussage, die du vollendest. Die sind manchmal therapeutischer Natur, manchmal einfach auch persönlicher so ein bisschen, aber ich glaube, dass die sehr inspirierend für Zuhörende sein können, zu sagen, okay, ja krass, ja cool, könnte ich auch mal so machen oder so. Dann sag mir doch mal deine erste Zahl.
Die drei
ist, welche drei Wörter beschreiben dich am besten?
Neugierig, freundlich und zielstrebig, würde ich sagen.
Ja, cool. Frage 2 oder Zahl 2 erstmal.
Dann nehme ich die 5.
Die 5. Was gehört für dich zu einem perfekten Arbeitstag?
Oh, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich darf das Wetter gar nicht so gut sein, weil in der Klinik ist es dann immer so warm. Mhm. Also eigentlich darf es gar nicht so ganz warm sein. Aber ich glaube, wenn so die KlientInnen kommen und es läuft einfach so, die Ziele, die man umsetzt oder die Strategien, die man entwickelt hat, so das ganze Feedback kommt zurück, das, was man so über die letzten Wochen gesät hat und das sammelt man dann in diesen Arbeitstag ein, so am besten kurz vor Urlaub, das ist immer so die beste Situation und dann geht man nach Hause mit so einem großen Ego und da macht man vielleicht noch seine Lieblingsaktivität und macht irgendwas ganz Schönes, also das wäre so vom perfekten Arbeitstag so ausgehend schon so eine Sache, die ich ja gut finde.
Okay. Und Zahl Nummer 3.
Nehmen wir die 9.
Eine Eigenschaft, die du als Therapeut gern zusätzlich hättest.
Ja, ich glaube tatsächlich, da will ich die Geduld nehmen, obwohl ich mich da die letzten Jahre doch schon sehr verbessert habe. Mhm. Aber ich glaube, da kann man nie genug von haben, von Geduld.
Ja, würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube, da hat man nie genug Gelassenheit, kann man da entwickeln. Okay, vielen Dank schon mal dafür. Dann gehen wir rein in dein Thema, in dein Spezialexpertenwissen so ein bisschen. Kannst du mir und den Zuhörenden einen Überblick darüber geben, wie Ergotherapie Menschen mit Schmerzen helfen kann?
Also eigentlich tatsächlich wie bei jeder anderen Erkrankung auch. Wir schauen gemeinsam nach Einschränkungen und auch nach Problemen im Alltag und versuchen, diese dann dementsprechend zu verbessern. Wenn wir jetzt vielleicht mal von akuten Schmerzen ausgehen, das soll es ja auch geben, beispielsweise nach einem Ereignis oder auch nach Operation, so ein Hüft-Tap oder sowas, da könnten wir kurzfristig natürlich über eine Hilfsmittelberatung sprechen, aber auch über eine Beratung, was man tun kann, um diesen Prozess zu begleiten, um ja das Maximale an Genesung rauszuholen. Hier wäre jetzt auch so ein beliebtes Thema, das Arthrose-Management. Also was kann man machen vielleicht, um auch weitergehend eine Operation zu verhindern oder nach hinten zu schieben, um so mehr auch Lebensqualität zu generieren. Wenn wir jetzt aber über chronische oder langanhaltende Schmerzen sprechen, ist das Feld schon etwas breiter gestreut. Wir haben natürlich auch Einschränkungen im Alltag. Wir haben aber auch einen Zerfall von Routinen und Gewohnheiten, was einhergeht mit einem körperlichen Abbau, einem erhöhten psychischen Stress, gegebenenfalls auch einen sozialen Rückzug. Das heißt, wir haben also tatsächlich wirklich ein sehr breites Spektrum, wo wir mit den KlientInnen ansetzen können. Aber ein sehr wichtiges Thema, was ich auch gerne immer wieder erzähle, wird sich einer fragen, ja, was ist denn die Schmerzreduktion? Und tatsächlich ist bei mir in der Therapie die Schmerzreduktion gar nicht so das Thema. Denn tatsächlich ist es so, dass wir Schmerzen, dass das kein Parameter ist, den wir immer so verändern können, wie wir es gerne hätten. Das, was wir tatsächlich maximal machen können, sind an Stellschrauben zu drehen, die ja eine Schmerzreduktion beeinflussen könnten, gegebenenfalls.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Wenn wir uns mal die verschiedenen Stellschrauben angucken, die Schmerzen beeinflussen können, die sind ja endlos. Beispielsweise eine körperliche Überbelastung kann maßgeblich sein, ein psychischer Stress, ein geringer Schlaf, ein schlechter Schlaf. Das sind ja alles Faktoren. Und nun ist es ja so, wenn wir jetzt auf einmal, dieser Mensch, der schläft nur 4 Stunden pro Tag und auf einmal schläft er 8 Stunden, dass nun jetzt alles verbessert ist, das wäre ja utopisch. Es wäre zwar sehr schön, aber so klappt das leider nicht. Und wenn wir jetzt aber langfristig an den Schlaf arbeiten, dann könnten wir erstmal die Behauptung aufstellen, okay, das ist ein Parameter, der dich dabei unterstützen kann, aber auf jeden Fall wird sich langfristig dadurch deine Lebensqualität verbessern.
Ja, okay. Also ich komme ja hier aus einem sehr interprofessionell arbeitenden Team. Das heißt, ich habe immer wieder KlientInnen, auch wo ich mit den Physios drauf gucke, wo ich mit den LokopädInnen drauf gucke und so weiter. Und bietet sich ja bei dem Thema Schmerz auch irgendwie an, da mal Kontakt mit den PhysiotherapeutInnen aufzunehmen, wenn die KlientInnen dort hingehend versorgt werden. Wie ist dann den Klientinnen aber klar, okay, mit welcher Fachdisziplin arbeite ich jetzt? Was unterscheidet da die Ergotherapie von zum Beispiel physiotherapeutischen oder psychotherapeutischen Ansätzen?
Ja, ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. So im praktischen Arbeiten wurde ich auch schon ganz häufig Physiotherapeut oder auch Psychologe genannt. Wie Ergotherapeut, komischerweise, aber ich wurde sehr häufig in anderen Berufsrichtungen eingruppiert. Aber ich glaube, es ist gar nicht so ganz gravierend, der Unterschied für Außenstehende zu sehen, weil wir uns natürlich aus einem Spektrum an Bausteinen bedienen. Wenn wir uns zum Beispiel die Physiotherapie mal anschauen, ist es auch nun so, dass sie nicht mehr in Gelenksbewegung denken, sondern halt auch Ziele auf Aktivitätsebene haben. Die Ergotherapeutin arbeitet auch an Beziehungen und auch an Gefühlen, die mit einer Betätigung verbunden sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin sicherlich auch den einen oder anderen Menschen in Yoga anleiten kann oder in bestimmten Entspannungstechniken. Also hängt natürlich von der Person ab. Aber das sind jetzt erstmal Themen, die in jeder Profession auftreten und dementsprechend kann sich da auch jeder so ein bisschen dran bedienen. Ich bin ja aktuell an der HWK im Master und das ist ja auch ein interdisziplinärer Master und die Professoren, ProfessorInnen sprechen immer von Gegenstandsbereichen. Und in der Ergotherapie ist es ja die Betätigung, die Physiotherapie hat die Bewegung, bei der Logopädie für die ist es auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das einzukreisen, aber es scheint wohl die Kommunikation unter anderem zu sein. Bei der Psychotherapie, da musste ich auch erstmal einen Bekannten fragen, weil mir das selber auch gar nicht so richtig klar und bewusst war. Aber er sagte dann so viel wie die psychischen Prozesse, also auch Verhalten, Gefühle, Gedanken, was da alles zugehört. All in all würde ich auch sagen, die Unterschiede werden erst so richtig deutlich mit der eigenen Berufsidentität auch. Wenn ich jetzt Hardcore-Ergo bin mit meinen Betätigungen und Occupational First, dann glaube ich, habe ich ein anderes Standing als jemand, der das nicht hat. Und dann wird es auch weniger deutlich. Prinzipiell denke ich aber, dass diese Überschneidungen total gut sind und total schlau, weil so bringt jeder seinen eigenen Flair auch nochmal mit rein. Denn Schmerz ist ja generell auch ein sehr komplexes Problem und daher bedarf es ja auch die Expertise von vielen verschiedenen Fachpersonen. Deswegen gibt es da leider keine einfache Lösung und ich denke, gerade das große Interprofessionelle ist wegweisend dafür.
Also gerade das, was du ja auch eingangs schon gesagt hast, weil gerade bei den chronischen SchmerzklientInnen, dass die einfach ja so viel Baustellen haben, nach Post-OP die körperlichen Geschichten plus dann aber vielleicht auch eine längere Zeit der Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsunfähigkeit, wie auch immer, Hobbys, die nicht mehr gemacht werden können, also wirklich ja Betätigungsverluste auch erleiden vielleicht, was sich auch auf die Psyche auswirkt. Also die haben ja einfach, ja, ist ja so ein Rundum-Paket an Versorgung, was dann vonnöten ist tatsächlich.
Total. Ich habe ja ganz viel Arbeitsrehabilitation gemacht und da habe ich dann spaßeshalber immer für mich gesagt, es ist so ein bisschen Psychiatrie-Light. Die Menschen, die kommen zwar alle mit einem orthopädischen Problem, Rücken, Schulter, Knie etc., aber hinter dieser Diagnose, da ist noch so ein Rattenschwanz. Stress in Beziehung, Stress am Arbeitsplatz, Stress im Lebensstil, nenne ich es mal. Vielleicht auch nochmal die eine oder andere Sucht, Alkohol, Zigaretten, Spielsucht, was es so alles gibt. Wo ich sage, okay, ich muss da echt eine Menge bedenken und es ist mehr als ein paar Knochen oder auch Muskeln.
Ja, ist mehr als das Knie.
Ja.
Okay. Kannst du uns vielleicht, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag angefangen zu berichten, vielleicht mal so einen klassischen therapeutischen Prozess eines Schmerzklienten oder einer Schmerzklientin beschreiben?
Ja, konkret ist immer so ein bisschen schwierig. Kennst du einen, wie wir Therapeuten so immer so schön sagen. Aber ich glaube, was man wirklich flächendeckend in der Behandlung und auch bei jeder anderen Behandlung sagen kann, ist das Wichtigste erstmal zuhören und auch Vertrauen aufbauen. Also es gibt ja tatsächlich sehr viele Erkenntnisse, dass die Therapeuten-Klienten-Beziehung doch schon ein sehr starker Faktor sein kann. Also wir machen unsere Aufnahme, lernen die KlientInnen besser kennen. Er oder sie lernt uns auch kennen, das scheint ja auch irgendwie ganz wichtig zu sein. Und dann schauen wir auch mal, wie der gemeinsame Wissensstand ist. Weil wenn die Klienten jetzt sagen, ja, das ist es 100%ig und das liegt jetzt vielleicht, ich sag jetzt mal, es ist das Key werde ich niemals gesund reden können,
ja,
gesund therapieren können. Deswegen müssen wir auch schauen, Was wissen die Menschen darüber, also über diese bestimmten Einflussfaktoren und sind sie auch tatsächlich bereit, diese anzukennen und auch zu verändern?
Mhm.
Das ist tatsächlich ein sehr großer Faktor, also eine sehr große, nimmt tatsächlich sehr viel Platz ein, die Schmerzedukation, die in verschiedene Richtungen gehen kann. Und tatsächlich ist es ja so, die Liste dieser Risikofaktoren, die einen Schmerz chronisch machen kann oder auch ein Anhalten begünstigen kann, die ist endlos. Und deswegen ist es tatsächlich auch so wichtig, diesen Menschen kennenzulernen und auch zu verstehen.
Ja.
Das klingt immer so ein bisschen labidabi, so, ja, den Patienten oder den Klienten kennenlernen. Ob wir das tatsächlich jemals vollends schaffen können, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber wir müssen uns auf jeden Fall Mühe geben, den Menschen richtig kennenzulernen. Gut, dann haben wir jetzt ja erstmal so eine Basis. Also wir wissen jetzt ungefähr, wo die Reise hingeht. Und dann einigen wir uns auf Ziele, wie es auch in jedem anderen therapeutischen Prozess ist. Wichtig, das utopische Ziel, schmerzfrei, ist nicht realistisch in der Regel. Also klar, habe ich auch schon gesehen, da sind Leute, die konnten gar nicht mehr laufen und 3 Wochen später kamen sie aus der Reha und ich bin jetzt schmerzfrei. So. Schön,
im
freut
klinischen
mich.
Setting.
Ja, ich habe da wahrscheinlich echt wenig mit zu tun gehabt.
Ja.
Genau, wie, also das ist ja sowieso immer eine spannende Frage, wie geht's nach der Reha weiter? Da würde man ja mal gerne noch so einen Rückblick haben, wie bei der Netflix-Sendung.
Ja.
Uns ja leider verwehrt im Gesundheitssystem. Also die Schmerzfreiheit, das ist ja so ein utopisches Ziel. Und auf einem Kongress, da sagte mal so ein Arzt, schmerzfrei kann ich nur die Anästhesie machen. Wie viel Lebensqualität am Ende dann noch überbleibt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und das finde ich eigentlich so ein schönes Zitat, weil viele Menschen möchten ja gerne diese Tablette haben und dann so weitermachen wie vorher. Mhm. Aber das klappt ja leider nicht, denn gerade hier glänzen wir TherapeutInnen mit unserer Expertise, mit unserer Beratung, wie man zu mehr Lebensqualität kommt. Dementsprechend halte ich das neben der medikamentösen Therapie einen genauso wichtigen Baustein, der leider in unserem System noch gar nicht so einen hohen Stellenwert hat, wie er eigentlich haben müsste.
Ja, und gerade so, wenn man denkt, okay, Richtung Empowerment und du bist selbst in der Lage, deine Sachen, deinen Schmerzen zu managen und bist nicht angewiesen dauerhaft auf so eine, ich sag mal, Wunderpille, wie wir ja auch immer sie heißen mag dann. Aber dass ich einfach selber dazu fähig bin, zu wissen, wann geht es mir gut, wann kann ich gut mit meinen Schmerzen umgehen, was sind gute Bedingungen für mich, was sind nicht so gute Bedingungen für mich, das macht ja auch was mit dem Menschen.
So, nachdem wir dann uns jetzt vielleicht mal auf ein realistisches Ziel geeinigt haben und die Klientin vorher dann halt in unserer Edukation erfahren haben, okay, es gibt ein breites Spektrum, beispielsweise mehr Bewegung, mehr Schlaf, mehr Erholung sind alles Faktoren, die in irgendeiner Form sinnvoll sind, im Alltag einzubauen. Frage ich den, ja, was wird Ihnen denn, was glauben Sie, was bringt Ihnen denn am meisten, welche Form von Therapie? Welche haben Sie denn schon ausprobiert? Womit sind Sie gut gefahren? Mhm. Wo wollen Sie vielleicht auch nochmal einen Versuch wagen? Weil ich denke mal, irgendwas vorgesetzt. Also die Leute, die haben ja im Regelfall eine Karriere. Die haben ja meistens schon mehr Therapie gehabt als damals, als ich noch ein bisschen jünger war. Also die haben mehr Therapie gehabt, als ich gemacht hatte bisher. Mhm. Und dementsprechend ist das eigentlich eine sehr charmante Frage. Und wie du gerade schon sagst, ist auch so ein Faktor dieses Empowerment. Ich nehme dich da mit rein. Shared Decision Making. Du bist hier genauso Chef und ich bin Co-Chef. Mhm. Also dann sucht der Klient sich etwas aus und hat irgendwie sein Ziel und dann frage ich ihn, wie er das denn erreichen würde. Mhm. Dann kann er sich was aus diesem Spektrum heraussuchen und dann sprechen wir darüber. Und dann soll es auch darum gehen, was glaubt er denn selber oder sie selber, warum ihr oder ihm das weiterhelfen würde. Das heißt also, wir arbeiten ganz viel mit Reflexion, weil die Bandbreite an positive Effekte in der Schmerzmedizin, die ist eigentlich unendlich lang. Also es gibt für Bewegung, für Kraftsport, für Ernährung, für Schlaf, gibt es überall tolle positive Effekte. Jedoch, wenn man mal so die Praxis reinguckt und sagt, ja, machen Sie mal Sport, bewegen Sie sich mehr, Kraftsport oder sonst was, dann ist das immer so ein Unterfangen, was eigentlich voll gegen die Wand fährt und wo die KlientInnen dann eigentlich noch mehr gefrustet sind, weil es irgendwie nicht klappt. Und wenn er dann er oder sie dann halt sagt, ja, ich möchte vielleicht doch mal das Kraftsport ausprobieren, dann ist tatsächlich der Ergo oder die Ergotherapeutin auch ein Partner, denn es geht ja auch ganz viel darum, diese Routine in den Alltag zu integrieren. Und hier kann natürlich wieder im interdisziplinären Team der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin auch eine wichtige Rolle einnehmen. Aus meiner Erfahrung ist es häufig gar nicht die Auswahl, klar, das ist auch ein wichtiges Thema, aber das größere Problem ist tatsächlich, wenn die Leute von der Reha nach Hause gehen und dann diese Umsetzung in den Alltag, wie schaffe ich das trotzdem, trotz Kind, Arbeit etc. weiterhin meine Aktivität oder mein Training auszuführen.
Ja, also wenn ich da raus bin aus diesem geschützten Reha-Bereich, sag ich mal, und dann der normale Alltag wieder ist und ich muss das irgendwie neben dem, was ich sonst noch zu tun habe, mich jetzt mit meinem Schmerzmanagement beschäftigen. Ja.
Auf jeden Fall. Aber es gibt auch tatsächlich so richtig handfeste Interventionsformen, die kann ich ja auch noch einmal kurz nennen.
Ja, voll gerne.
Wie bereits schon gesagt, so die Schmerzedukation ist ja ein riesengroßes Thema. Dann haben wir auch Graded Activity. Also da geht es darum, dann tatsächlich eine Aktivität wieder zu steigern. so ganz, ganz emotional könnte man da immer dann sagen, der Großvater, der gerne das Kind wieder nach oben packen möchte, in den Arm zu nehmen. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Geht nicht immer darum, diese blöde Kiste Wasser zu tragen, sondern auch um andere Sachen, die wirklich sehr viel wichtiger sind. Ja. Das wäre dann halt auch so ein Thema. Exposure in vivo ist auch nochmal ein spannendes Thema für Menschen, die Angst vor Bewegung haben. Hat man sicherlich in der Praxis auch schon mal den einen oder anderen gesehen, oh, das kann ich jetzt nicht heben, weil sonst springt mir die Bandscheibe raus, da explodiert was oder sonst was. Und das ist es ja im Normalfall nicht.
Ja.
Und das wäre jetzt eine Therapieform, um mit dieser Angst konfrontiert zu werden.
Mhm.
Dann haben wir auch nochmal das Pacing. Da geht es darum, dann bestimmte Aktivitäten kleiner zu machen oder einzuteilen. Ist tatsächlich so die letzten Jahre nochmal im Rahmen vom Fatigue-Management in Form von Post-Covid hat einen Hype bekommen. Hier muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, denn immer wenn wir einen Menschen begrenzen, dann nehmen wir ihn auch ein Stück Eigenverantwortung, Selbstständigkeit. Das sind auch alles elementare Sachen. Gerade wenn wir über Selbstwirksamkeit sprechen. Also es gibt, glaube ich, keine wichtigere Stellschraube in der Schmerztherapie als Selbstwirksamkeit.
Ja.
Dann haben wir auch noch Lebensstilintervention, um neue Routinen zu entwickeln. Ich finde da immer ganz spannend das Thema Essen. Da sagt vielleicht jemand, ich möchte eine pflanzenbasierte Ernährung mal ausprobieren. Und dann sagt die Person, ja, aber mein Partner zu Hause, der braucht 5-mal die Woche Fleisch, sonst kann man den nicht aushalten. Also wirklich eine sehr spannende Betätigung, die sehr viel Dynamik hat, dass man daran arbeitet, aber auch viele andere Lebensstilbereiche natürlich. Akzeptanz- und Commitment-Therapie, auch sehr spannend. Kommt ja eigentlich so eher aus der Psychotherapie, aber hat ja die Ergotherapie auch sehr lieb geworden. In meiner Recherche machen das tatsächlich auch die Physiotherapeuten, nennt sich dann PACT, war ich auch tatsächlich sehr, ja, fand ich sehr spannend.
Cool.
Und was haben wir noch? Zeitnutzungsmanuale, um den Alltag besser zu planen und in ganz bestimmten Fällen auch eine Hilfsmittelberatung.
Mhm.
Nicht immer tatsächlich, das ist sehr, hat sich auch sehr spannend. Generell, oder ich hatte früher als Ergotherapeut die Idee, jeder braucht ein Hilfsmittel für alles. Wir packen überall ein Hilfsmittel dran, du kannst, alle kommen in den Rollstuhl rein, alle brauchen einen E-Rollstuhl, ne? Aber tatsächlich ist das gar nicht so gut, denn wir nehmen Menschen tatsächlich ganz, ganz viel Freiheit dann auch und begünstigen so einen körperlichen Abbau dann gegebenenfalls auch. Mhm. Und das sagen auch die aktuellen Leitlinien zu den unspezifischen Rückenschmerz, die jetzt leider abgelaufen ist, aber tatsächlich doch noch Wahrheiten in sich hat. Ja, dass das gar nicht so ganz sinnvoll ist, bei chronischen Erkrankungen oder chronischen Schmerzen so ein Hilfsmittel zu benutzen. Imaginationstraining, auch ein sehr großes Thema. Und dann würde ich jetzt nochmal mit den Entspannungsübungen für dich enden, weil ich glaube, dann haben wir dir das Wichtigste erstmal so genannt.
Nein, die umfassen ja auch echt eine Batterie an Ideen und Möglichkeiten. Cool, vielen Dank für den Einblick. Schon super krass umfangreich und ich glaube, es macht deutlich, was für ein riesig, riesig breites Thema wir da beackern können als Ergotherapeutin oder mit diesem Klientel. Dann haben wir aber schon den Schmerz da. Was hast du für Ideen oder welche Rolle könnten wir als ErgotherapeutInnen einnehmen, auch im Hinblick darauf, wie können wir vorbeugen? Was betrifft uns im Bereich der Schmerzprävention?
Ja, Schmerzprävention ist ein sehr spannendes Thema, was ich aber auch so ein bisschen mit zwei Augen anschaue. Weil ich glaube nicht, dass man tatsächlich Schmerzen verhindern kann. Zum einen gibt es ja auch einfach Faktoren, die vorhanden sind, genetische Faktoren beispielsweise. Dann nehmen wir mal als Beispiel den jungen Mann, 18 Jahre und kriegt einen Schlaganfall oder hat Lungenkrebs. Das macht absolut überhaupt keinen, also was soll der angestellt haben, dass das passiert?
Mhm. Ja,
und es war jetzt halt, ist einfach unglücklich, wie man so schön sagt. Er konnte sich davor gar nicht schützen. Und so ist es teilweise auch im Bereich von Schmerzen. Jeder hat das auch schon mal gehabt. Da hat man so dieses, da habe ich mich mal ein bisschen zu schnell gebückt oder nicht richtig gebückt und dann habe ich den Hexenschuss gehabt und die Bandscheibe ist rausgeflogen. Nee, so passiert das nicht. Und 10.000 Mal geht's gut. Mhm. Es gab da auch, es gibt ja einige schöne Studien zum Thema auch richtiges Heben, das vermeintlich richtige Heben. Ich werde auch nicht müde, darüber zu sprechen, dass es das so nicht gibt partout. Und da gab es dann auch mal eine größere Studie, ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern das war, wo dann halt tatsächlich so Arbeitsanweisungen, wie etwas gehoben werden soll, gemacht wurden. Und es zeigte sich dann, dass die Leute überhaupt nicht weniger krank waren oder sonst was. Auch diese Nutzung von diesen Lendenwirbelgürteln bringt auch keinen Vorteil. Also es gehört mit dazu, das passiert leider Gottes einmal. Genetik ist auch ein Thema. Aber das, worauf wir achten können, das wäre tatsächlich ein guter Lebensstil. Und da wäre ich total dabei, wenn wir das in irgendeiner Form primär präventiv einsetzen können und nicht nur bei Rückenschmerz, sondern wirklich bandbreit, flächenbreit. Und da sehe ich tatsächlich überall Jobs. Ich sehe Jobs bei großen Firmen. Ich sage jetzt mal, jeder, der in irgendeiner Form schon merkt, ah, ich bin jetzt gerade echt nicht glücklich mit meinem Alltag, ich kriege das alles nicht auf der Kette, Ergotherapie. 10. Klasse, kommst aus der Schule raus, Ergotherapie. Mhm. Wie setze ich rum, also neben Steuern, wie mache ich Steuern, wäre bestimmt auch sinnvoll, wie schaffe ich das, mich gut zu ernähren, wie baue ich Sport im Alltag ein? Weil wenn ich das gerade früh lerne, dann wird es, glaube ich, einfacher.
Ja, voll.
Das haben wir auch viele Klienten in der Reha immer gesagt, ja, hätte ich das damals mal als Kind gelernt, dann wäre das heute drinne. Ja, gut, du hast jetzt immer noch die Chance, dich zu entscheiden, aber in der Ausbildung, also so an Berufsschulen, also wenn es da Kurse geben würde für, ich sag jetzt mal, Leute im Handwerk oder auch in der Pflege oder sonst was, wie schaffe ich das? Also wirklich mal so einen Plan umsetzen, der auf meine persönliche Lebenssituation passt. Mhm. Und ganz spannend würde ich es auch einfach finden, wenn wir sowas machen können über die Krankenkasse. Also wir sind da jetzt tatsächlich, ist es ja so, du bist krank und dann kriegst du ein Rezept. Aber wenn du jetzt schon vorher hingehen kannst, ich bin jetzt gerade mit meiner Lebenslage sehr unzufrieden, ich brauche eine Neuorientierung, eine Umänderung, also ein Redesign meines Lebens, dass ich das jetzt schon machen kann, bevor ich krank werde, das wäre halt total genial.
Damit ich nicht danach die 8 Verordnungen brauche, sondern jetzt vielleicht nur die eine sozusagen.
Ja, genau.
Auf jeden Fall verschiedene Orte, wo wir definitiv zum Einsatz kommen würden und ich glaube auch ad hoc bedienen könnten, wo man jetzt nicht noch irgendwie das 17. Rad erfinden müsste, damit wir da klarkämen als Therapeutin mit unserer ohnehin schon ausgebildeten Expertise.
Ja.
Voll. Unsere Zeit streitet ein bisschen voran, deswegen würde ich sagen, gehen wir schon in den Checkout. Bedanke mich erstmal schon bei dir für diesen großartigen Einblick in dieses Thema und man merkt einfach, wie vielfältig das tatsächlich für uns in der Therapie ist und ich glaube, alle Ärzte, Ärztinnen, die gerade zuhören oder Medizinstudierende oder wie auch immer, da haben wir, glaube ich, gerade einen guten Einblick bekommen, okay, wow, was für Potenzial steckt einfach in der Ergotherapie, in der Versorgung von Menschen mit akutem oder chronischem Schmerz. Danke dafür schon mal.
Gerne.
Ja, der typische Checkout von mir, da muss leider jeder durch die Frage, wie stellst du dir die Therapieberufe in 15 Jahren vor?
Ja, es ist tatsächlich eine Frage, die man häufig diskutiert, auch mit Bekannten, wie wird die Zukunft aussehen? Und ich lese ja auch ganz viel so in Neuroscience-Geschichten rum und der Elon Musk, der hat ja jetzt gerade mit seinen Gehirnchips da auch ganz viel. Da bin ich so ein bisschen am Träumen hin, aber dann fiel mir ein, kennst ja den Film Zurück in die Zukunft 2. Ja. So, ich als 90er-Kind habe den natürlich geschaut und die Zukunft, die dort gezeigt wurde mit fliegenden Autos, war 2015. Mhm. Also deswegen bin ich etwas zurückhaltend, was die Entwicklung der Zukunft angeht, weil wir warten auf die fliegenden Autos und dann können wir uns über die Gehirnchips unterhalten.
Cool, aber so der Einsatz von KI auf jeden Fall, ja schon mal in die Richtung wird es ja auf jeden Fall weitergehen, denke ich, dass wir da weiterkommen. Ja. Ich danke dir.
Gerne.
Dann würde ich sagen, ja, viel Spaß einfach. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt beim Zuhören und habt ein bisschen Input bekommen. Also, da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Und Nico, dir vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.